Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
Der Text für die heutige Predigt steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Ich lese die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, so fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Ich grüße euch auch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Als mein großer Sohn Levi ganz klein noch war, da habe ich ihn immer zur Kita gebracht, weil eine der großen Freuden des Pastorendaseins ist, dass man erst ein bisschen später anfangen muss. Und meine Frau hat sich dann immer schon zum Unterrichten in die Schule abgemacht und ich habe den Kleinen genommen und habe ihn jeden Tag so am Dornbusch da zur Kita gebracht. Und an einem Tag war es dann doch so, dass ich mal früher ins Büro musste. Ich weiß gar nicht, was da los war. Aber ich habe Levi früher in die Kita gebracht und steige dann im Dornbusch in die U-Bahn ein. Und direkt dort an der Haltestelle kamen direkt VGF-Kontrolleure auf uns zu und wollten die Fahrkarten sehen. Und ich halte ihm mein 750 € 9 Uhr Jobticket hin. Und er guckt mich an und sagt: Sie fahren schwarz. Ich so: Ja, Moment mal, also wie meinen Sie das denn? Sie halten doch mein Jobticket in der Hand. Sie fahren schwarz. Sie sind Schwarzfahrer, Sie müssen Strafe zahlen. Und ich gucke ihn wirklich mit ungläubigen Augen an und er lässt mich wirklich zappeln. Also ich merke, der genießt diese Situation. Und dann sagt er irgendwann so: Ja, schauen Sie doch mal auf die Uhr. Und es war 8:55. Und ich gucke auf die Uhr und ich sehe, es ist 8:55. Shoot. Ja, Sie fahren schwarz, Sie müssen jetzt hier 60 € Strafe zahlen. Ich sage: Aber jetzt, guter Mann, es ist doch schon ein Unterschied, ob ich jetzt ein Schwarzfahrer bin, weil ich vorsätzlich nicht bezahle, oder ob Sie hier fast 800 € Jobticket in der Hand halten, was in 5 Minuten gültig ist. Das habe ich jetzt hier schon so eingebucht. Puh, da kann ich jetzt wirklich gar nichts mehr machen. Es täte ihm ja auch leid, aber ich muss jetzt die Strafe zahlen. Und dann war noch nicht fertig. Dann sagte er: Bis wohin wollen Sie denn fahren? Wenn ich muss Ihnen jetzt eine Fahrkarte ausstellen, dass Sie nicht weiter schwarz fahren. Ich so: Ja, guter Mann, jetzt ist ja schon 8:55 und Sie stehen hier. In 2 Minuten fahre ich ja nicht mehr schwarz. Also in der nächsten Haltestelle fahre ich ja nicht mehr schwarz. Ist doch egal, wo ich jetzt umsteige. Ja, nee, also das muss jetzt schon, ich muss Ihnen jetzt ein Ticket ausstellen. Hat er mir handschriftlich bis zur nächsten Station ein Ticket ausgestellt, dass ich bis dahin nicht schwarz fahre. Und ich musste meine Strafe zahlen. Und ich dachte nur: So machst du dir keine Freunde. Also es würde mich wundern, wenn du außer deinen VGF-Kollegen noch irgendwie Freunde hast. Ich bin innerlich wirklich geplatzt vor Wut. Und auch wenn das jetzt eine vergleichsweise ärgerliche Sache war, war sie doch relativ harmlos im Vergleich zu unserer Figur, dem guten Zachäus, den wir uns heute mal näher anschauen. Lukas beschreibt ihn ganz lapidar in den ersten Versen. Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt und Zachäus, der oberste Zölleinnehmer, war ein reicher Mann. Zachäus ist der oberste Zölleinnehmer, der Chef der örtlichen Zollstation in Jericho, und er ist wirklich reich, ist wirklich ein reicher Mann. Und was hier so relativ harmlos klingt, war alles andere als das. Zolleinnehmer waren für die Juden tatsächlich in einer Kategorie mit Mördern und Dieben. Das war jetzt kein Amt, das war jetzt kein VGF-Beamter, sondern das war eher sowas wie ein Schutzgelderpresser, ein Spitzel, ein Spion, ein Kollaborateur mit der verhassten Besatzungsmacht der Römer. Die haben für Geld alles gemacht. Und die Römer waren relativ clever, die hatten ja ihre Provinzen und mussten ja irgendwie überall diese Steuern eintreiben. Und die haben das so gemacht, dass sie irgendwelche korrupten, gierigen Juden vor Ort angeheuert haben, die die Drecksarbeit für die erledigt haben. Die haben die Steuern eingetrieben und es war ja eh so, dass der Ortsansässige besser wusste, wie die Vermögensverhältnisse sind. Also der Fischereibetrieb von Ben Schlomo läuft gerade relativ gut, da ist was zu holen, Obsthändler Ravi ist vielleicht nicht so viel zu holen. Das wussten die ja viel besser als die Römer. Und ja, je mehr Steuern die rausgequetscht haben, desto höher war die Provision. Und so war Zachäus zu richtig viel Reichtum gekommen. Der ist auf dem Rücken seiner Landsleute reich geworden. Der war korrupt bis ins Mark. Der war skrupellos. Der hat all seine Werte verraten für Geld, für materiellen Reichtum. Und er war bereit, den Preis zu zahlen. Er war isoliert. Niemand wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Bestimmt hatten sich Freunde, Familie, Bekannte alle irgendwann abgewendet, sich für ihn geschämt. Er war wirklich verhasst. Und es war auch kein harmloser Mann. So ein Stasi-Spitzel, ein Drogenboss. So die Kategorie. Und an Zachäus kann man zugegeben ein bisschen drastisch sehen, welche Macht Geldgier über jemanden haben kann und wie sie auch den Charakter deformieren kann und welchen Preis er dafür zahlen muss. Und unter uns sitzen jetzt wahrscheinlich, also ich vermute mal jetzt keine Schutzgelderpresser, Spione, Hells Angels oder gar Leute von der VGF oder vom Finanzamt. Sicher war Zachäus ein Extrembeispiel, ja, was passiert, wenn Habgier Macht entfaltet, wenn Liebe zum Geld außer Kontrolle gerät und so eine zerstörerische Kraft sichtbar wird. Aber das fängt ja irgendwo an. Also so Gier nach Reichtum, nach Besitz oder auch die Sorge darum, die kann sich ja unmerklich im Herzen festsetzen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Jesus sehr drastisch, eigentlich so drastisch wie bei fast keinem anderen Thema, vor der Gefahr von Reichtum warnt. Ich sag mal so, bei den anderen klassischen Götzen, Sex, Macht, da ist es relativ offensichtlich. Also wenn ich eines Morgens neben einer anderen Frau außer Leila aufwache, dann ist relativ offensichtlich, dass ich Ehebruch begangen habe. Da gibt es nicht so viel Diskussion. Aber inwiefern ich mir von meinem Bankkonto Frieden und Sicherheit erhoffe, mein Wohlergehen abhängig mache, inwiefern Sorgen um das Geld, das ich habe, das ich nicht habe, das ich zu meinen brauche, glaube, inwiefern das mein Leben bestimmt, das ist nicht so leicht zu greifen. Über Geld spricht man nicht, ist in Deutschland auch immer noch so ein Tabu. Das hat man, reden tut man nicht drüber. Und es ist nicht so leicht, finde ich, sich mal ehrlich zu machen und sich die Fragen mal zu stellen. So, hat Geld in meinem Leben den richtigen Ort, die richtige Priorität? Und wie bei den anderen Themen, die wir die letzten Wochen über behandelt haben, ist Geld an sich überhaupt nichts Verwerfliches, überhaupt nichts Schlechtes. Es ist nichts Verwerfliches daran, wenig Geld zu haben, ist auch nichts Verwerfliches daran, viel Geld zu haben. Nur die Frage ist, was versprechen wir uns von unserem Geld? Wie bestimmt es uns? Was machen wir damit? Wie frei sind wir im Umgang damit? Wie großzügig sind wir? Wie sehr sind wir uns vielleicht auch dessen bewusst, dass der Reichtum, den wir haben, relativ wenig mit uns selbst zu tun hat? Es gibt so viele Faktoren, die wir überhaupt nicht beeinflusst haben, die uns dahin gebracht haben, wo wir sind, unsere Herkunft, was unsere Eltern schon für Vermögen hatten, welche Kräfte wir haben, welche Gesundheit wir haben, welche Talente wir bekommen haben. Im Alten Testament heißt es mal, der Herr macht arm und macht reich. Bilden wir uns was drauf ein, vielleicht, wenn wir mehr haben als andere? Oder wie beeinflusst unser Umgang mit Geld unseren Charakter? Wie fördert es unser geistliches Wachstum oder hemmt es uns? Sind wir freigiebiger geworden mit dem Vermögen, das vielleicht gewachsen ist? Geben wir jetzt leichter, wo wir mehr haben als vielleicht früher? als Studenten oder so, wo wir kaum was hatten. Was erhoffe ich mir von meinem Geld? Ich glaube, an dieser Frage entscheidet sich, ob Geld ein bloßes Zahlungsmittel ist, mit dem wir handeln können, wirken können, gestalten können, geben können, segnen können, oder ob es wirklich auch zu so einem versklavenden Götzen wird, zu einer Macht, die ultimativ ihren Tribut fordern wird. Und Jesus ist es ein Herzensanliegen, auf diese Gefahr aufmerksam zu machen und vor allem uns zu befreien vor dieser potenziell wirklich gefährlichen Macht von Gier, von Geldgier, von Habsucht. Und ich fand das spannend, so um die Geschichte von Zachäus herum gibt es im Lukas-Evangelium ganz viele Stellen, wo das thematisiert wird, die Gefahr von Reichtum. Und ich kann einfach nur mal drei kurz nennen. David hat es in einer der vergangenen Predigten schon diesen selben Vers zitiert, wo dieses Gleichnis gesagt wird von dem Seemann, der das Wort Gottes ausstreut, der auf verschiedene Qualitäten von Boden fällt. Und dann heißt es in Lukas 8, bei manchen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Also diese Menschen hören das Wort Gottes, aber im Lauf der Zeit wird es von Sorgen, von Reichtum und den Freuden der Welt erstickt. Also Reichtum hat die Kapazität, die Fähigkeit, das Wort Gottes in unserem Leben, das, was Leben schafft, das, was Leben spendet, Stück für Stück zu ersticken. Das ist eben nicht ein krasser, radikaler Fehler, sondern so ein gefährlicher, schleichender Prozess, den man eigentlich kaum wahrnimmt. Oder direkt im Kapitel vor unserem Text mit Zachäus ist die Rede von diesem sogenannten reichen Jüngling, ja, der reiche junge Mann, der zu Jesus kommt und ist genau das Gegenteil von Zachäus. Der hat einen absolut makellosen Lebenslauf vorzuweisen, hat alle Gesetze befolgt und sagt, was muss ich machen, um ewiges Leben zu kriegen? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote? Und er sagt, ja, die habe ich alle gehalten, habe ich alles schon gemacht. Ja, dann verkauf alles, was du hast und komm und folge mir nach. Und er geht traurig weg. Und die Begründung für er ging traurig weg ist, denn er hatte viel Besitz. Und dann sagt Jesus, wie schwer ist es für jemanden, der wirklich viel hat, ins Reich Gottes zu kommen? Ja, und die Jünger sind bestürzt. Ja, wer kann denn dann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Und es ist, ja, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Also es scheint eine unheimliche Macht zu sein, die ein göttliches Intervenieren braucht, damit Habgier uns nicht in den Würgegriff hält. Oder dieser eine Vers, wo es nochmal ganz drastisch wird, man kann eigentlich nicht zwei Herren dienen. Ja, es gibt eine Macht, es ist Gott, und es gibt die andere Macht, es ist Gier, und entweder du dienst dieser Macht oder der anderen. Es gibt keine Vermittlung zwischen beiden. Also Geld kann zu einem bösen Herrn werden. Das ist eine reale Gefahr, vor der wir immer wieder eindringlich gewarnt werden. Und im Größeren oder Kleinen kennen wir das alle. Wir haben Menschen in unserem Umfeld erlebt, die für Geld, für Karriere alles aufs Spiel setzen, die ihre Familie nicht die Priorität zumessen, die sie haben sollte, die Beziehungen aufs Spiel setzen, die ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, die ihr Gewissen immer und immer wieder stretchen müssen, um in ihren Geschäften irgendwie voranzugehen, die das Wohlergehen der Menschen um sich herum opfern für ihren eigenen Reichtum. Und bei Zachäus, wie gesagt, war das ganz offensichtlich. Er hat sich für seinen Herrn entschieden, dem er sich unterworfen hatte. Und dann nimmt diese Geschichte so einen erstaunlichen Verlauf, so eine erstaunliche Wendung. Und ich finde es schon spannend, dass Lukas ganz bewusst das kontrastiert, dass der reiche Jüngling im Kapitel vorher, der ein evangelikaler Christ war, also würde man sagen, der war in der Kinderstunde, der hat die Gebote gehalten, hat ethisch gelebt, und er geht weg von Jesus. Und dieser Zachäus, dieser vollkommen außer Kontrolle geratene, wirklich miese Typ, von dem heißt es jetzt, er wollte Jesus unbedingt sehen. Vers 3, Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war, aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Und jetzt wird er aktiv, jetzt kommen ganz viele so dynamische Verben. Er lief voraus, er kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, denn Jesus musste dort vorbeikommen. Und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Er rennt voraus, er will ihn unbedingt sehen, er klettert auf den Baum, er hofft, Jesus zu sehen. Mit Sicherheit hatte er von diesem Jesus gehört. Hatte gehört, dass er sich mit Menschen abgibt, die am Rand stehen, mit denen keiner mehr was zu tun haben will. Dass er keine Berührungsängste hat mit Kranken, Ausgegrenzten, Prostituierten, aber dass er auch keine Konfrontation scheute mit den Machthabern, mit den Schriftgelehrten. Also Jesus scheint wirklich anders zu sein und Zachäus kann diesen Jesus nicht einordnen und er will mit eigenen Augen sehen, was an diesem Jesus dran ist. Und zwar klar, Jesus kommt durch Jericho durch, er wollte nach Jerusalem und die ganze Stadt ist auf dem Bein. Ja, dieser berühmte Rabbi, der kommt in unsere Stadt. Die Presse ist da, alles wird vorbereitet, hier muss Jesus lang kommen. Aber Zachäus hat doppelt keine Chance. Er ist klein, kann nicht über die Leute drüber gucken. Aber da steht auch, die Leute versperrten ihm den Sicht. Also ganz ehrlich, ich glaube, den hat auch einfach keiner durchgelassen. Das war denen wurscht. Auch wenn er es versucht hätte, ihm war klar, die Leute wollen Zachäus nicht dabei haben. Keiner hätte ihn vorgelassen. Und er weiß das auch. Ich glaube, er probiert es gar nicht erst. Alle hassten Zachäus. Und Zachäus hasste auch alle anderen. Da waren die Fronten klar. Und damit scheint er leben zu können, ja, dass ihn alle abgeschrieben haben. Ich glaube, er war es vielleicht von klein auf gewöhnt, gehänselt zu werden, allein schon wegen seiner Körpergröße. Vielleicht hat er viele Witze ertragen müssen. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum er irgendwann gesagt hat, jetzt hole ich mir, was ich brauche, ohne Rücksicht auf Verluste. Die anderen sind mir doch egal. Aber diesen Jesus, den wollte er dann doch sehen. Und so überwindet er alles, was ihn davon hätte abbringen können. Er läuft voraus, er klettert auf diesen Baum und hofft, diesen Jesus wenigstens zu sehen. Und in unseren Augen klingt es vielleicht sogar nach einem eher strategisch klugen Move, vorauslaufen, auf den Baum klettern. Aber wir können uns das heute nicht mehr vorstellen, was das bedeutet, dass ein Mann in dieser Kultur, in der Würde und Ehre die höchsten Werte waren, in so einer Schamkultur, was das bedeutet hat, dass dieser Typ da irgendwie auf dem Baum kraxelt. Das war Fremdschämen hoch 5, das war würdelos, das war absurd, das war albern. Und Zachäus, er nimmt in Kauf, sein letztes bisschen Würde zu opfern, um diesen Jesus zu sehen. Ich frage mich schon, was er sich da erhofft hat. Und dann, Lukas 19, 5 und 6, als Jesus an diesem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Das ist, was für eine Szene. Alle haben auf diesen Moment gewartet. Jesus kommt tatsächlich die Hauptstraße entlang, die neugierige Menge säumt die Straßen. Bürgermeister da, Synagogenvorsteher, die Ältesten der Stadt, alle sind gespannt. Presse, der prominente Rabbi, Gedränge, jeder will einen Blick auf diesen Rabbi erheischen. Und dann geht Zachäus' Strategie scheinbar auf. Jesus kommt tatsächlich in seine Richtung. Und ich stelle mir das so vor, wie vielleicht sein Herz anfängt, schneller zu schlagen. Jesus hält auf diesen Baum zu, er kommt tatsächlich da lang. Und dann kämpft es vielleicht in ihm. Ja, nicht zu viel erhoffen jetzt. Dass die Enttäuschung nicht hinterher umso größer wird. Dass nicht das letzte bisschen, was noch nicht Zynismus und Bitterkeit ist und Verletzung ist und Schmerz ist, sich endgültig verabschiedet. Und dann passiert dieses Unvorstellbare. Jesus bleibt stehen, genau da, und guckt nach oben und spricht Zachäus mit seinem Namen an. Zachäus, komm schnell runter. Ich muss heute bei dir zu Gast sein. Ein Satz, ein einziger Satz, der ein ganzes Leben von Leid, Schuld, Scham, Zerrissenheit, Enttäuschung, Zynismus und Schmerz dreht. Vielleicht nicht mal der ganze Satz, vielleicht nur das erste Wort. Zachäus. Wisst ihr, was Zachäus bedeutet im Hebräischen? Zachäus bedeutet der Reine, der Unschuldige. Und Jesus schaut auf zu ihm. Er schaut auf zu diesem kleinen, miesen Gauner, der alles ist, nur nicht unschuldig und rein. Den alle abgeschrieben haben. Der Einzige, der wirklich unschuldig ist, schaut auf zu dem, der wahrhaftig nicht unschuldig ist und nennt ihn mit dem Namen, mit der Identität, die er in ihm sieht. Du Reiner, du, dem die Schuld vergeben ist. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Ich bin wegen dir hier. Ich bin wegen dir hier und muss bei dir zu Gast sein. Ich glaube, Zachäus ist fertig. Alle Dämme brechen, alle Masken, alle Schutz- und Abwehrmechanismen, aller Zynismus, jedes Abwiegeln, Einordnen, Kleinreden, jedes, warte mal, Rabbi, lass mich wenigstens nochmal vorauseilen, ein bisschen Ordnung machen, bevor du zu mir zu Gast kommst. Nichts davon ist da. Er klettert so schnell er kann runter und nimmt ihn voll Freude bei sich auf. Diese Stelle ist die einzige Stelle, wo sich Jesus selbst bei jemandem einlädt. Er hat schon viele in die Nachfolge gerufen, auch schon einen Zolleinnehmer, wenn ihr euch erinnert, Matthäus, Levi, komm, folge mir nach. Aber dass er sich selber einlädt, das ist nur hier der Fall. Ich muss zu dir nach Hause. Ich habe keine Scheu, zu dir ins Privateste zu kommen. Und Zachäus hat keine Scheu, Jesus zu sich ins Privateste einzuladen. Da ist schon Vertrauen. Da ist schon Scham weg. Da ist schon Heilung. Ich weiß nicht, ob Zachäus noch der Gedanke kam, Moment mal, wenn jetzt Jesus zu mir nach Hause kommt und er sieht mein Haus, mein Anwesen, alles bling bling, alles, was da steht, der ganze Luxus, ist alles geklaut. Ist alles geklaut. Aber das scheint nicht mehr das zu sein, was ihn voll Freude nimmt er ihn bei sich auf. Und ich finde das so feinsinnig von Jesus, wie er hier agiert. Er sagt einerseits, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Das ist nicht verhandelbar, das wird passieren. Ich bin hier, um bei dir zu Gast zu sein. Aber er sagt, zu Gast sein. Das ist auch so, er stürmt nicht rein und fängt an umzukrempeln, das ganze Ding umzustellen, sagen, was hast du damit, was hast du dir dabei gedacht, irgendeine Standpauke, irgendeine Lektion, wie er das jetzt alles wieder gut machen soll. Er kommt, lass mich bei dir zu Gast sein. Wir gehen jetzt mal zu dir und ich bin dein Gast. Ich frage mich ganz ehrlich, ob wir da überhaupt schon sind, die wir vielleicht lange mit Jesus unterwegs sind. Manchmal fällt es mir leichter, irgendwo hinzugehen, wo ich Jesus vermute. Also hier jetzt im Gottesdienst zum Beispiel. Gehst von zu Hause, machst dich auf und kommst hier hin und wir feiern Gottesdienst. Oder gehst zur Kleingruppe oder auf eine christliche Konferenz. Aber so dieses Vollfreude in meinem Innersten, in meinem Privatesten, im Alltäglichsten, im Chaos, in dem wie halt Alltag ist, wie die Gedankenwelt halt ist, sind wir da, Jesus, immer wieder voll Freude bei uns aufzunehmen. Glauben wir das überhaupt, dass Jesus uns bei unserem Namen und unserer Identität so nennt, wie er sie sieht? Egal wie groß die Diskrepanz vielleicht zwischen dem noch ist, wo ich denke, naja, der Reine, keine Ahnung, also wie sieht Jesus mich? Es ist so anders, als wie ich mich selbst sehe. Und diese Diskrepanz macht so viel Freude manchmal kaputt. Und das ist schon erstaunlich, wie schnell Zachäus diese Freiheit gewinnt, zu sagen, ja komm, wenn du mich so nennst, wenn du mich so siehst und wenn es keiner tut und wenn ich selbst nicht tue, ich will dir das glauben. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einlassen, sagten sie. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Alles hier vorbereitet, der ganze Aufwand, das ganze Fest, die Würdenträger, die Presse, die Schlange, die zum Meet and Greet ansteht und ein Autogramm haben will. Jesus lässt sie einfach alle stehen, ist einfach egal. Zu dir muss ich kommen, wegen dir bin ich hier, Zachäus. Ausgerechnet Zachäus. Und es ist so lustig, wie sie immer noch versuchen, die Verantwortung für dieses Desaster Zachäus zu schieben. Ja, Jesus kann nicht dafür, wie kann er sich einladen lassen von diesem Zachäus? Das ist gar nicht passiert. Jesus lädt sich bei Zachäus ein, aber es muss Zachäus sein. Irgendwie muss er schuld sein. Irgendwie hat er die Verantwortung für das, was hier schief läuft. Typisch, ja, Zachäus, typisch. Gnade ist unfair. Ist so. Gnade ist unfair, sonst wäre es nicht Gnade. Es ist einfach unverdient und manche Menschen kommen damit nicht zurecht. Gottes freie Liebe, die den Bedürftigen gilt, die befreit und belebt die einen und die verärgert Selbstgerechte. Und Zachäus ist wie verwandelt. Und er zeigt auch hier eine erstaunliche Freiheit vor dem Urteil der anderen. Es heißt sie, dass er vortritt. Er tritt vor alle anderen. Keine Scheu. Er übernimmt Verantwortung, macht den Schritt nach vorne und sagt vor allen Leuten, Herr, die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand was erpresst habe, klar, natürlich hast du von jemandem erpresst. Wahrscheinlich wäre weil besser, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Zachäus ist schon hier ein neuer Mensch. Die Begegnung mit Jesus, die Erfahrung, dass Jesus ihn ansieht, ihn anspricht, ihm Wert und Würde gibt, ihn wirklich meint, ihn wirklich sieht, dass er wirklich zu ihm nach Hause kommen will, das verändert ihn für immer. Wie gesagt, kein Appell, keine Standpauke, keine Anweisung, nichts. Jesus ist einfach für Zachäus da. Und Zachäus ist demütig genug, seine innere Armut einzugestehen. Vielleicht hat er lange schon gespürt, dass aller materieller Reichtum seine Sehnsucht nicht stillen kann. Dass kein Besitz der Welt ihm den Wert und die Würde und die Erfüllung schenken kann, nach der er sich so sehnt. Und er ist mutig genug, sich das einzugestehen. Er steht zu seiner Armut und findet in Jesus seinen Reichtum. Und diese Deklaration, hier und jetzt gebe ich die Hälfte meines Reichtums weg, das ist wirklich ein Statement. Das ist ein sofortiges Statement. Ich breche hier und heute mit meinem bisherigen Lebensstil. Ich gebe die Hälfte weg. Ich meine es ernst. Das ist ein Akt sofortiger Umkehr. Und nicht, weil er muss oder das soll. Wie gesagt, hat ihm keiner aufgetragen, sondern weil er das möchte. Und ich glaube, dass er sich bewusst von dieser Herrschaft der Gier und des Geldes lossagt. Mit diesem Schritt. Ich mache einen Cut. Die Hälfte erstmal weg. Und wisst ihr, für dich und mich sind es unterschiedliche Dinge, die uns potenziell binden. Für Zachäus war es Geld. Geld und Besitz. Und ganz ehrlich, ich glaube, für viele von uns ist es das irgendwie auch. Wir haben manchmal so im Kleinen lange Leute, die schon lange Christen sind, sind immer wieder so Leute, die dann kommen mit Fragen, so ja, hier, 10%, das war im Alten Testament, oder? Muss ich wirklich 10% geben? Brutto oder netto? Wie kriege ich das irgendwie hingerechnet, dass es nicht so wehtut? Das sind überhaupt nicht die richtigen Fragen. Ja, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, wie viel musst du weggeben, damit du nicht gebunden bist von Materialismus, von Gier, von Geld? Damit du nicht mehr beherrscht wirst davon. Und dann ist vielleicht die bessere Frage, was kannst du denn geben? Was kannst du geben mit dem, was du hast? Wie viel willst du geben? Und wie sehr willst du deine Großzügigkeit entwickeln? Die ist nicht einfach da. Ich habe mal in meinem Studium ein fünfwöchiges Praktikum in Kalifornien, in Saddleback Church gemacht. Und der Pastor dort, Rick Warren, der hat dort in einer Predigt mal erzählt, wie er und seine Frau als ganz junges Paar gesagt haben, wir starten bei 10% und wir versuchen jedes Jahr ein bisschen zu steigern. Und dann hat er so erzählt, es gab Jahre, da haben sie es um 0,3 Prozentpunkte geschafft. Und mal war es mehr, mal war es fast nicht möglich. Aber als er es erzählt hatte, waren sie bereits bei 90% weggeben und von 10% leben. Und sicher ist das eine einmalige Geschichte auch, wie Gott Segen geschenkt hat. Und die 10% sind wahrscheinlich immer noch relativ gut. Aber das ist auch nicht der Punkt. Es ist diese Herzenssache. Und er hat in dieser Predigt gesagt, jedes Mal, wenn du großzügig gibst, lockert sich der Griff der Gier um deinen Hals. Das habe ich mir gemerkt. Diese Macht der Gier und der Habsucht, die ist wirklich wie so ein Ding, was sich hier den Atem zuschnürt. Und wenn du gibst, brichst du diese Macht. Und dieser mutige Akt von Zachäus ist Ausdruck dieser neuen Freiheit. Und dann, das ist das eine, ne? Dieser radikale Schritt, zack, Wende, neues Leben. Und dann gibt es dann auch diesen zweiten Teil. Ja? Jedem, den ich erpresst habe, gebe ich vierfach zurück. Das geht nicht so schnell. Das ist ein Prozess. Das wird ein Einüben. Das wird schmerzhaft. An jeder Tür klingeln, sich entschuldigen. Es war nicht richtig. Hier, ich gebe dir das zurück. Und spannend ist auch, Zachäus kannte das Gesetz. So viel Jude war er noch, dass er genau wusste, okay, wenn man was geklaut hat, du musst es zurückgeben und 20% drauf. Das war das, was das Gesetz verlangt hat. Und er sagt, ich gebe es zurück und das Vierfache. Ich will es vierfach erstatten. Er geht weit über das vom Gesetz Geforderte hinaus. Und für dich und mich sind auch das unterschiedliche Sachen. Und wenn es Geld ist für dich, wenn du geizig bist, weißt du, wie du es einübst, dass du es nicht mehr bist, gib einfach eine ziemlich lange Zeit übertrieben viel. Übertreib's einfach. So wie du übertrieben da warst, übertreib's in die andere Richtung. Wenn du jemand bist, von dem Leute sagen, du bist nicht so wirklich ermutigend, dann übertreib's mit Ermutigung. Ist vielleicht erstmal komisch. So, mach's so lange, bis es sich für dich ganz natürlich anfühlt, Leute zu ermutigen. Übertreib's. Ist nicht schlimm, zu viel zu geben, zu viel zu ermutigen. Lass uns doch Leute sein, die die Macht der Götzen, welche sie auch sein mögen, mit der Freude an Jesus brechen. Und das ist das Geheimnis. Das ist das Geheimnis. Die Macht, der Sog von diesen Dingen, die uns versklaven, die ist zu groß. Die kriegen wir nicht mit Disziplin, die kriegen wir nicht mit einer christlichen Erziehung, die kriegen wir nicht mit Vorsätzen und guten Willen, die kriegen wir nicht gebrochen. Es braucht diese Begegnung mit Jesus. Es braucht diese Erfahrung von, ich habe Wert und Würde, weil Jesus sie mir zuspricht. Ich bin sein Erbe, egal wie viel Vermögen ich habe. Ich bin reich, ich bin beschenkt, ich bin Kind des Höchsten. Ich habe ewiges Leben. Ich habe alles bekommen, was ich brauche. Das hat die Kraft, wirklich Mächte zu binden und zu brechen. Jesus nennt uns bei unserem Namen und sieht unsere Identität, wie wir sie selbst nicht sehen können. Und dann ein letztes, ne? Wenn Jesus sagt, ich muss heute bei dir zu Gast sein, dann ist es, dass er sagt, du bist doch auch einer. Du bist doch auch ein Sohn Abrahams, ein Sohn der Verheißung. Du gehörst doch auch dazu. Du gehörst doch auch an diesen Tisch. Und ich wünsche mir, dass wir selber diese Freiheit erleben, unser Leben ganz neu zu leben, aber auch, dass wir immer diesen Blick für diesen einen Menschen noch haben, den andere vielleicht nicht sehen, den wir vielleicht abgeschrieben haben. Wer ist ein Zachäus in deinem Leben? Wo wir aufgetragen sind, hinzugehen, dann komm. Du gehörst doch auch dazu. Denn der Sohn Gottes ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und die Selbstgerechten lässt er stehen. Die Leute, die meinen, ihr Leben selbst im Griff zu haben, die lässt er stehen. Das Abendmahl ist, finde ich, der krasseste Ausdruck der Freiheit Gottes. Gott ist so frei in seiner Liebe, dass er sich komplett verschenkt. Er gibt seinen Reichtum komplett auf, sein Kostbarstes. Er wird arm, wie man nur arm sein kann. Er wird verachteter und isolierter und einsamer und verlassener als jeder Zachäus der Welt. Und zwar, um uns zu befreien, um uns reich zu machen. Und Paulus drückt das mal so aus im 2. Korintherbrief. Ihr wisst ja, worin sich die Gnade von Jesus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde um unseretwillen arm, damit wir durch seine Armut reich werden. Gott ist frei, zu geben, zu lieben, zu verschenken, ohne zu rechnen. Und das sehen wir am Kreuz. Das sehen wir im Abendmahl. Das sehen wir, wenn er sagt, das bin ich. Das ist mein Leben. Ich habe nicht mehr. Das bin ich für euch gegeben. Und das ist mein Blut. Das ist mein Blut für euch vergossen. Mein Innerstes, mein Leben. Ich halte nichts zurück. So arm werde ich. Ich lasse mich ausbluten, damit ihr Leben habt. Damit ihr frei sein könnt, gebe ich meine Freiheit auf. Und wir alle sind in diesem Moment jetzt eingeladen an diesem Tisch, an dem immer ein Platz frei ist, wenn wir unsere Armut eingestehen können. Wenn wir sagen, es ist okay, mit leeren Händen zu kommen. Ich komme, wie ich bin. Ich brauche deinen Zuspruch. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Nähe. Und dann lass deine Abers mal Abers sein. Ja, Zachäus war klein und die Leute haben ihm die Sicht versperrt. Und ich weiß nicht, welche Abers dir jetzt in den Sinn kommen. Aber letzte Woche. Aber doch das. Aber doch hier. Aber doch so. Komm. Komm. Jesus will bei dir zu Gast sein. Er will ganz neu dich erfüllen und bei dir sein. Wir werden jetzt Lieder singen. Du bist eingeladen, das auf dich wirken zu lassen. Du bist eingeladen, zu einer der beiden Stationen vorne und hinten zu kommen, die eine Oblate zu nehmen, sie in den Wein zu tunken und dir zusprechen zu lassen. Das ist mein Leib, das ist mein Blut für dich vergossen. Und hier vorne ist die Möglichkeit, Gebet in Anspruch zu nehmen. Wenn dich was bindet, wenn irgendwas da ist, wo du sagst, ich komme damit nicht klar, dann nimm das nicht mit nach Hause. Sprich das aus im Gebet und erleb, wie auch da neue Freiheit, neue Kraft in dein Leben kommen kann. Wenn was zu bekennen ist, bekenn es. Wenn du Hilfe brauchst, hier sind Menschen, die du ansprechen kannst, auch nach dem Gottesdienst noch. Nimm das nicht mit nach Hause. Und so beten wir jetzt, Jesus, hilf uns, diesen Ruf zu hören, den du an jeden von uns richtest. Hilf uns, das Angebot deiner Gnade neu anzunehmen. Jesus, wir wollen dich mit Freude in unserem Leben aufnehmen. Wir wollen uns nicht dafür fürchten, was passiert, wenn du in unser Innerstes dringst, sondern vertrauen und glauben, dass du hier bist, um uns zu befreien, uns neues Leben zu schenken, uns Wert und Würde zu geben, uns Perspektive zu schenken, diesen Weg mit dir zu gehen. Hilf uns, das zu erleben, damit wir dann gehen können und andere rufen können, diese Botschaft weiterzusagen. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Danke, Jesus. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!